Auf der einen Seite ist ja klar, wir müssen dekarbonisieren. Es ist klar, wir müssen die Lieferketten ganz anders managen, weil wir ansonsten eben weiterhin einfach erhebliche soziale und ökologische Probleme in den Lieferketten verursachen und so weiter.
Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Dieses Mal geht es im grünen Mikro um den Status quo der Nachhaltigkeit in Deutschland. Überregulierung, Greenwashing, Einbruch der Industrien, wie beispielsweise der Autoindustrie im E-Auto-Segment, die Verunsicherung der Unternehmen in Sachen Politik bei gesetzlichen Vorgaben und Förderungen und so weiter und so weiter. Als Experte und Gesprächspartner habe ich mir hierzu Professor Dr. Dr. Stefan Schaltegger von der Leuphana-Universität in Lüneburg eingeladen. Stefan ist Wirtschaftswissenschaftler und unter anderem auch Beirat bei Jobverde. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale Jobverde und Liveverde. Jetzt viel Spaß mit dem Grünen Mikro und dem heutigen Gast, Professor Dr. Dr. Stefan Schaltegger. Ja, herzlich willkommen, Stefan Schaltegger, zum Grünen Mikro.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Gerne, gerne. Du bist ja tatsächlich schon das zweite Mal da und wir wollen heute mal ein kleines Update machen in Richtung Nachhaltigkeit insgesamt und von daher auch gleich die erste Frage: Wie würdest du denn den Status quo in Sachen Nachhaltigkeit in der deutschen Wirtschaft aktuell beschreiben?
Ja, man ist aufgeschreckt und unterwegs und vieles ist geplant und auch viele Schritte sind neu und ambitionierter angepackt oder werden ambitionierter angepackt, als das auch schon der Fall war. Wir haben natürlich in der Wirtschaft die Pioniere, die schon sehr weit sind und solche, die hinten nachhinken. Das ist aber auch ganz normal, das ist überall auf der Welt, in jeder Branche, in jedem Land so. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass vieles geplant ist, was zum Beispiel Dekarbonisierung anbelangt oder auch das Thema Circular Economy, zirkuläres Wirtschaften ist ein großes Thema geworden oder auch Reporting und die Lieferketten-Themen. Insgesamt stelle ich aber auch fest, dass eine sehr große Verunsicherung herrscht. Und man hat Pläne, aber man ist jetzt nicht so sicher, wie rasch vorangehen soll. Mhm. Und aus meiner Sicht sind diese Unsicherheiten durch die Unsicherheiten im politischen Umfeld bestimmt. Mhm. Und weil es da so viele Veränderungen gibt und im politischen Umfeld aber nicht ganz so klar, und es auch im Märkten nicht ganz so klar ist, ziehen alle mit, wenn man jetzt deutlich voranschreitet. Deshalb werden zwar viele Pläne gemacht, es wird aber auch irgendwo häufig gewartet. Und was vor einem Jahr noch geplant war, das verzögert man jetzt ein bisschen, liegt vielleicht sogar mal vor der Hand auf Eis, aber es ist vor der Hand, das ist man sich schon bewusst, aber man prescht jetzt nicht wirklich weit voran.
Mhm, Ja, also diese Unsicherheiten, die du ansprichst, fußen natürlich vielleicht auch so ein bisschen in dieser Überregulierung, die wir ja auch irgendwie politisch immer haben. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Der schlechte Absatz bei den E-Autos, den wir aktuell in Deutschland haben, der erneute Einbruch in der Solarindustrie, die verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung, CSR-Berichtspflicht für Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigen und die kapitalmarktorientiert sind, macht sich Deutschland gerade selbst das Leben so ein bisschen schwer und dezimiert den Standort Deutschland, oder ist es einfach Teil einer Entwicklung, die gar nicht mehr aufzuhalten ist?
Ja, sowohl als auch. Auf der einen Seite ist ja klar, wir müssen dekarbonisieren. Es ist klar, wir müssen die Lieferketten ganz anders managen, weil wir ansonsten eben weiterhin einfach erhebliche soziale und ökologische Probleme in den Lieferketten verursachen und so weiter. Also an sich ist es klar, dass eine große Veränderung erfolgen muss. Wir wissen auch, dass gerade der Mobilitätsmarkt sich deutlich transformieren soll. Und das wird ja auch gar nicht mehr in Frage gestellt, auch von den Firmen ja nicht in Frage gestellt. Die Frage ist eher die, wie bekommt man das hin und mit welcher Geschwindigkeit, so dass das nicht zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führt. Und auf der einen Seite haben wir das Problem, weil beispielsweise die Elektromobilität so stark verschlafen wurde, eben dann neue Firmen auf den Markt gekommen sind. Das ist ja, was wir in der Theorie seit langem sagen, das sind diese Sustainable Entrepreneure, die Pioniere, also wie Tesla, die sind dann gekommen und die sind so gut aufgestellt, dass die halt technologisch und vom Design und her, die sind einfach so hoch überlegen, dass man dann einfach keine Chance hat im Moment. Und dann kommen noch die Massenmarktanbieter aus China. Und das führt natürlich jetzt zu einem Druck, dass man gar nicht wettbewerbsfähig ist oder nicht so wettbewerbsfähig, wie man sich's gewohnt ist im Automobilmarkt, für die Elektromobile. Und wenn man dort nicht den Erfolg hat, dann zögert man natürlich da erhebliche Schritte voranzumachen. Und dazu muss man sagen, wenn dann eben dieser Zickzackkurs in der Politik kommt, dass mal gibt es eine Förderung und plötzlich ist die Förderung weg, das verunsichert natürlich. Also es ist eine wirklich alte Erkenntnis, dass instabile politische Verhältnisse Unternehmen daran hindern, zu investieren. Und das ist jetzt eben im Nachhaltigkeitsbereich gut zu erkennen. Viele Transformationen erfordern erhebliche Investitionen. Also denken wir an die Automobilindustrie, wo man eben neue Autos, neue Produkte entwickeln muss, die auch wirklich überzeugen und man erheblich hinten nachhängt. Oder die Stahlindustrie, die Umstellung auf jetzt einen grünen wasserstoffbasierte Stahlproduktion, also auf grünen Stahl, das sind erhebliche Investitionen. Und wenn man da jetzt lange gewartet hat und politisch Zeichen in jegliche Richtungen hat, dann führt das auch nicht dazu, dass man mit Zuversicht wahnsinnig schnell voranschreitet. Wir sehen ganz tolle Beispiele, also jetzt in Niedersachsen beispielsweise, wo die Landesregierung mit Salzgitter zusammen Entscheidungen getroffen hat, dass wirklich eine Umstellung erfolgt auf eine wasserstoffbasierte Stahlproduktion dann in Salzgitter. Also es gibt solche Beispiele, die sehr, sehr gut sind, aber wir haben halt in vielen Orten zu viel Verunsicherung. Das betrifft E-Autos, das betrifft den Wärmepumpen- bzw. Heizungsmarkt und das betrifft auch noch andere Märkte. Wir brauchen hier klarere, sicherere, langfristigere Rahmenbedingungen, also wo man weiß, die werden auch langfristig so bleiben. Denken wir an die jüngsten Wahlen jetzt gerade in Ostdeutschland. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich sagt, ja, wie werden denn die Rahmenbedingungen in Deutschland sein in 3-4 Jahren oder nach den nächsten Wahlen? Wie werden sie in anderen Bundesländern sein? Und was heißt denn das für, wenn wir zum Beispiel voll auf Elektromobilität setzen oder ja, und das ist verständlich, diese Unsicherheiten führen dann halt zu Zögern bei den Unternehmen und genau das ist eigentlich, was wir nicht brauchen können im Moment. Wir müssen vorankommen.
Das heißt also, du siehst momentan eher die Politik in der Pflicht, da wirklich noch die Hausaufgaben zu machen, zumal wir ja in Europa auch den European Green Deal haben. Amerika hat den Inflation Reduction Act, wo deutlich mehr Geld reingepumpt wird, kann man ja sagen, um die grünen Technologien zu fördern. Also wo muss Deutschland und die EU da nachlegen, dass wirklich auch die Wirtschaft in Schwung kommt?
Ja und nein, also es ist ja nicht nur die Politik, oder? Es sind ja schon immer mehrere Ebenen, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Unternehmen, Verbänden, Politik und so weiter. Also von dem her würde ich die Schuld nicht nur der Politik geben, aber ich glaube, im Moment ist die Politik nicht hilfreich durch diesen Zickzackkurs, dass die Unternehmen eben voranschreiten können. Auf der anderen Seite, die Unternehmen können ja auch substanziell die Politik mit beeinflussen und dazu beitragen, dass man hier Vereinbarungen hat und Pfade aufbaut und entwickelt, die eben zuverlässiger sind. Ja, auf europäischer Ebene geht es auch voran. Mein Eindruck ist, dass gerade was die europäischen Entwicklungen anbelangt, aber nicht nur auch in der Bundesrepublik gewisse Entwicklungen, sie werden zu kompliziert gemacht, sprich zu bürokratisch. Die Grundidee ist häufig ja eine sehr, sehr gute. Also nehmen wir zum Beispiel das Heizungsgesetz, also was jetzt die Wärmepumpeneinführung anbelangt. Wir müssen auf Wärmepumpen umstellen. Ohne eine Transformation, ohne eine Nachhaltigkeitstransformation des Wärmemarktes werden wir keine Nachhaltigkeitstransformation des Energiemarktes haben und dann werden wir auch nicht substanziell bezüglich der Klimaziele vorankommen und Deutschland dekarbonisieren. Das heißt, vom Kern her ist das der richtige Ansatzpunkt. Nur ist das jetzt offensichtlich so ungeschickt rausgekommen. Das war ja sicher nicht beabsichtigt, dass er so ungeschickt läuft, aber so ungeschickt rausgekommen, dass wir die Situation haben, dass dann die Heizungshersteller investiert haben in Produktionsanlagen für Wärmepumpen und dann plötzlich gab es nicht mehr so viel Förderung und so weiter. Und dann mussten sie Kurzarbeit und jetzt machen sie wieder mehr Gasheizung, ja sogar mehr Ölheizungen als Wärmepumpen. Und das ist ein Beispiel, wo eben diese Unsicherheit zum Problem führt und ein Beispiel, wo die Bürokratie eben eine Rolle spielt, ist, wenn man 7 Möglichkeiten hat, eine Förderung zu bekommen und dann unterschiedliche Antragsverfahren verfolgen muss und diese Formulare ausfüllen muss und heißt, aber dieser Topf ist jetzt leer, der ist erst nächstes Jahr wieder, kann man den bekommen, ja, dann wartet man jetzt als privater Haushalt beispielsweise. Oder das Gleiche ist ja dann meine Unternehmen. Sagen sie, ja, da können wir noch eine Förderung bekommen, aber jetzt ist das dauert noch, dann wartet man und dann einfach auch zu viele Formulare. Also wenn ich mir überlege, wie viele Schritte es braucht, um eine Photovoltaikanlage auf einem privaten Haushalt in Gang zu setzen, dass die am Netz ist, da muss ich sagen, wieso läuft das nicht in einem Schritt? In einem einzigen Schritt. Und man versteht ja teilweise die Begriffe gar nicht. Ja. Mhm. Marktstamm, Datenregister, was ist jetzt das, wieso braucht es das? Es macht alles Sinn, aber es ist so kompliziert aufgebaut, dass dann viele eben sich zurückhalten und sagen, ja gut, in dem Fall mache ich es dann vielleicht doch nicht oder warte noch.
Aber das lähmt ja schon die deutsche Wirtschaft. Also wie erklärst du dir das, dass wir uns da so überregulieren und dass alles wirklich so schwer gemacht wird? Also warum macht man es den Unternehmen so schwer?
Ja, also ich unterstelle gar niemanden böse Absicht dabei, sondern es gibt ja eine gewisse Eigendynamik in der Bürokratie. Dazu gibt es ja eine Bürokratietheorie auch. Das heißt, wenn man Stellen einrichtet, die eben dann beispielsweise Fördergelder verwalten sollen und die Prozesse verwalten sollen und man sicherstellen will, dass nicht das geschieht, was Herrn Altmaier dann geschah bei den Corona-Hilfen, der gesagt hat, okay, wir machen das jetzt ganz unbürokratisch und dann ist Missbrauch geschehen im großen Rahmen, dann richtet man ganz viele Prüfprozesse ein. Und das muss ja von Leuten geprüft werden und das muss nach bestimmten Regeln geprüft werden und dafür brauchen sie bestimmte Informationen und dafür werden Formulare entwickelt und das führt dann dazu, dass das alles ultra kompliziert wird. Und da denke ich, wären eben manchmal weniger Regulierungen dafür richtig gesetzt, entscheidend gesetzt. Also nehmen wir mal das Beispiel E-Autos. Das Problem ist ja, dass man eine hohe Vorabinvestition braucht und nachher ist eigentlich der Betrieb eines E-Autos im Regelfall günstiger, wenn man eine entsprechende Kilometerzahl fährt. Das heißt, man überlegt sich, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Jetzt kann man natürlich sagen, kommt ein Bonus, kommt Geld dafür. Das ist teuer und muss abgewickelt werden. Viel einfacher meines Erachtens wäre es, da wir ja schon Pendlerpauschalen haben, dass die Pendlerpauschale einfach differenziert wird, danach, ob man ein E-Auto hat oder nicht. Das heißt, auf der steuerlichen Seite, wo ohnehin Steuerformulare laufen, dass man dort, und ganz viele Leute ja ohnehin einen Steuerberater einschalten, der das professionell dann macht und das Know-how hat, dass man dort ansetzen würde. Und dann gibt es einfach für ein Diesel- oder ein Benzinerauto jedes Jahr weniger Pendlerpauschale. Und für die Elektroautos gibt es eben eine deutlich höhere Pendlerpauschale, die einfach gegengerechnet wird zu den Steuern. Also ich glaube, es gäbe es schon Ansätze, die deutlich einfacher sein könnte, die in bestehende Prozesse hier Steuerformulare ausfüllen, in bestehende Prozesse eingebaut werden könnten, statt zusätzliche einzelne Töpfe und neue Verfahren einzurichten. Aber natürlich, die Verwaltung hat ja einen Selbsterhaltungstrieb. Und das ist dann eben, was die Bürokratietheorie einem erzählt. Die haben dann eben ein Interesse dran. Das ist ja auch eine Machtposition, die man dadurch bekommt, dass man, dass alle auf sie angewiesen sind. Und wenn mehr Leute da sind, dann kann der Chef oder die Chefin der entsprechenden Abteilung in eine höhere Gehaltskategorie gehen, weil das ja dann abhängt von Budgetvolumen und Anzahl Mitarbeitenden. Und all das sind ja so inhärente Prozesse und Anreize, die an sich in die falsche Richtung gehen, die dazu führen, dass die Leute sich dann selbst beschäftigen, indem sie noch mehr Regeln und noch mehr Details einrichten, dass sage ich mal, ein Missbrauchsfall in 1 Million aller Fälle verhindert werden kann, wo es dann deutlich günstiger wäre, dass man sagt, okay, dann gibt es halt einen Missbrauchsfall in diesem 1 Millionten Fall und dafür haben wir dann ja auch Strafverfahren, Gerichtsverfahren und so weiter. Und das versuchen wir nicht über die Bürokratie und zusätzliche Formulare und bürokratische Prüfungen abzudecken. Also vielleicht ist auch der bürokratische Perfektionismus, der hier mit zu einem Problem führt.
Würdest du dann sagen, dass die Politik schlecht beraten ist oder lässt sich die Politik auch gar nicht mehr beraten? Weil letztendlich müsste ja auch die Politik an jemanden wie dich herantreten und mal fragen, was können wir denn da machen? Ja, Sie sind ja der Experte, sagen Sie uns mal was.
Naja, also die Politik ist abhängig von der Verwaltung. Also als Politikerin oder Politiker kann man ja nur so wirksam sein, wie die Verwaltung einem dann hilft, die Ideen, die man hat, umzusetzen. Also man ist abhängig. Und die großen Verwaltungen, die sind ja länger da als die Politikerinnen und Politiker. Mhm. Das heißt, sie verfügen schon über eine erhebliche Macht und von dem her kann sich eigentlich ein Politikerinnen und Politiker gar nicht leisten. So, ja, also das macht ja die auch den Abbau von Bürokratie so schwierig. Mhm. Weil wenn die dann nicht mehr mitmachen und einem nicht mehr helfen, dann ist man ja auch nicht mehr wirksam und dann wird man nicht mehr wiedergewählt. Also da hat es schon inhärente Logiken, die dazu führen, dass in der Tendenz, und es gibt ja nur ganz, ganz, ganz wenige Gegenbeispiele, Bürokratie immer zunimmt. Ja, steigt immer. Und leider, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber aus meiner Sicht ist das halt wieder zu beobachten, zunehmende Bürokratie führt zu zunehmender Frustration in der Bevölkerung und das führt zu einer Radikalisierung. Ja, man sieht, der Staat ist nicht mehr wirksam, also hat man keinen Glauben in den Staat, also stellt man den Staat auch grundsätzlich in Frage. Und hat auch gar kein Problem damit, wenn der Staat abgeschafft werden soll oder hat das Bedürfnis danach, dass ein autoritärer Staat kommen soll, der das alles einfach durchsetzt. Und ich würde behaupten, auch wenn ich das jetzt nicht empirisch belegen kann, das ist eine ganz steile Hypothese, die ich jetzt aufstelle, dass mit eine Ursache für Kriege und Krisen in überbordender Bürokratie liegt. Wir haben das schon bei den alten Ägyptern gesehen, dass es aber über viele Völker und Zeiten hinweg zu beobachten bis zur Weimarer Republik, dass wenn dann irgendwo der Staat durch die überbordende Bürokratie nicht mehr handlungsfähig wird, dann ist eben der Wunsch da nach Absolutismus, Totalitarismus Und das ist das Gefährliche dran. Und dann bricht es dann irgendwann mal zusammen und dann kann man von vorne wieder beginnen. Und das sollten wir eigentlich versuchen zu verhindern. Es wäre definitiv nicht nachhaltig.
Ja, wahrscheinlich könnten wir einen eigenen Podcast darüber machen, wie man Bürokratie abbaut. Aber lass uns vielleicht mal gleich zu dem nächsten Thema kommen, was natürlich auch wieder zumindest die Tendenz hat, dass es vielleicht auch überreguliert ist. Was hat sich durch die Green Claims der Europäischen Kommission in Sachen Greenwashing bei den Unternehmen und auch bei den Produkten getan? Auch da ist es ja wieder ein gut gedachter Gedanke, dass die Konsumenten und auch die Unternehmen einfach mehr Transparenz in den ganzen Markt reinbringen, weil ja da viel Intransparenz einfach vorherrscht. Was würdest du sagen? Wie ist da aktuell der Status quo?
Also ja, ich schätze das genauso ein, wie du das gesagt hast. Green Claim ist ja entstanden, weil es zu viel Greenwashing oder Greenwashing unterschiedlichster Art und unterschiedlichen Ausmaßes entstanden ist. Und weil es eben Unternehmen gab, die einfach sich ganz klar problematisch verhalten haben. Und deshalb ist das Bedürfnis entstanden, das muss reguliert werden. Und ja, von dem her ist das richtig. Das hat man ja auch schon lange in anderen Bereichen, wie beispielsweise bei Bio-Lebensmitteln, dass eben Bio nur draufstehen darf, wenn es entsprechend geprüft ist. Ich glaube, dass das vom Grundsatz her richtig ist und notwendig ist. Und auf der anderen Seite darf man da halt dann das nicht zu stark detailregulieren, weil sonst wird es komplex und verunsichert wieder. Und dann sagen die Unternehmen, ja, jetzt wissen wir gar nicht, können wir jetzt das sagen oder können wir es nicht sagen? Na ja, gut, also dann sagen wir mal am besten gar nichts. Und ja, wenn wir auch nichts sagen können, dann ist ja auch kein möglicher, kein potenzieller Reputationseffekt da. Ja, dann machen wir es auch gar nicht. Und das ist etwas, das auch verhindert werden sollte. Es sollte ja schon so sein, dass Pioniere oder auch große Unternehmen, die eben wesentliche Nachhaltigkeitsschritte machen, dass sie die auch kommunizieren können. Jetzt ist es nicht verboten zu kommunizieren, das ist es nicht. Aber ich nehme jetzt das Beispiel klimaneutral als Begriff. Da haben wir halt die Situation, dass das nicht klar definiert war, was unter klimaneutral zu verstehen ist. Und viele Unternehmen sich da auch vielleicht ein bisschen zu naiv und ein bisschen zu schnell gesagt haben, naja, okay, dann pflanzen wir Bäume und da hat es einen Anbieter, der sagt, Bäume pflanzen, dann sind wir klimaneutral und der berechnet das und er gibt uns ein Label, also wird das schon stimmen. Wird das schon so sein? Dann haben sie sich nicht weiter damit auseinandergesetzt und dann plötzlich wurden sie eingeklagt. Dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben doch das gut gemeint. Ja, wir haben doch diese Organisation dazu beauftragt. Die hat uns doch das mit einem Label zertifiziert. Wir haben doch gar nichts falsch gemacht. Und das heißt, die an sich gut gemeinte Handlung, die dann in vielen Fällen eben nicht dem entsprochen hat, was unter klimaneutral idealerweise verstanden werden kann, hat aber dann dazu geführt, dass man eine Enttäuschung hier hat und die Enttäuschung wird dann übertragen generell auf Nachhaltigkeitsaktivitäten. Gut, also aufpassen mit Nachhaltigkeitsaktivitäten, einfach machen, was der Gesetzgeber verlangt und hier und da machen wir noch etwas, aber möglichst wenig dazu sagen oder möglichst nüchtern. Und nur das, was dann in Reporting-Regulierungen verlangt wird. Und das führt zu einem sehr reaktiven Verhalten. Genau das können wir eigentlich nicht brauchen. Wir brauchen eine Innovation, wir brauchen Fortschritte. Und das erfordert ja auch eine Zuversicht, dass wir eine starke, wettbewerbsfähige deutsche Wirtschaft haben und haben können, die nachhaltiger ist und dass diese Transformation die Existenz der deutschen Wirtschaft sichert und zwar über absehbare Zeit und dass es sich lohnt, diesen anstrengenden Weg, der ja anstrengend ist, das ist auch klar, den einfach konsequenter einzuschlagen. Mhm. Also das sind ja auch alles Unsicherheiten, die im Umfeld sind. Also gerade die Frage, klimaneutral oder nicht, ist ja eine zentrale Frage, weil die hängt mit Dekarbonisierung zusammen und das hängt ja mit der ganzen Energiewende zusammen. Und das ist halt schon ein ganz wichtiger Hebelpunkt, um die Nachhaltigkeitstransformation Deutschlands zu erreichen.
Aber wir lähmen uns ja an der Stelle jetzt schon wieder selbst. Momentan ist es so, dass sich die Unternehmen eigentlich nicht mehr trauen, ihre Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Alles, was vorher normal war, wo man eigentlich guten Gewissens sagen konnte, wir sind klimaneutral, genau das, was du gerade angesprochen hattest, traut sich momentan keiner mehr. Die Unternehmen holen sich Berater rein, weil sie das Gefühl haben, sie haben eigentlich zu wenig Know-how in Sachen Nachhaltigkeit. Also eigentlich, was wir jetzt momentan haben, ist Stillstand. Und das ist ja eigentlich das, was wir gar nicht gebrauchen können. Wir wollen ja die Besten werden in Sachen Nachhaltigkeit auch weltweit. Also was ist da jetzt gerade los?
Ja, wobei, wenn Sie Berater reinholen, und das haben Sie auch vorher schon gemacht, aber Sie holen mehr Berater rein als auch schon, lässt sich deutlich beobachten auf dem Beratungsmarkt, dann ist das ja eigentlich schon mal gut. Mhm. Weil da wird ja zusätzliches Know-how reingemacht und man überlegt sich Strategien und konkrete Maßnahmen, um die Nachhaltigkeitstransformation voranzubringen. Also das erachte ich grundsätzlich als gut und man sieht schon, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, dass viele auch sehr ambitionierte neue Schritte und Projekte angepackt werden, die vor einigen Jahren so vielleicht mal als Gedanken rumgeschwirrt sind, aber die man nicht in dieser Konkretheit verfolgt hat. Also das ist schon eine gute Sache. Das Problem ist meines Erachtens jetzt weniger das Bewusstsein beim Management. Das ist deutlich, deutlich gestiegen. Ich würde da sagen, Nachhaltigkeit wird nicht mehr als nice to have, sondern wirklich als need to have. Viel, viel mehr gesehen als vor einigen Jahren noch. Man hat auch mehr Know-how durch Beratungsunternehmen, aber auch intern, indem man neues Personal hat, Weiterbildung gemacht hat und so weiter. Man hat mehr Know-how, in welche Richtung wichtige Hebelprojekte laufen könnten. Und man hat auch Pläne. Aber erstens braucht es natürlich Zeit, das muss man allen zugestehen. Und wenn es dann wirtschaftlich schwierig ist, ist natürlich erst recht schwierig, rasch voranzukommen. Und das Zweite ist, durch die Unsicherheit im Umfeld sagt man ja, wollen wir jetzt den Weg oder den, priorisieren wir jetzt da einen Circle Economy Ansatz oder eher eine Dekarbonisierung oder wollen wir jetzt dann doch auf die Lieferketten achten mehr. Und man kann ja nicht alles mit gleicher Wucht vorantreiben, das ist ja schon auch klar. Ich meine, da kann jeder sich selbst an die Nase fassen. Man kann nicht gleichzeitig eine Wärmepumpe statt der bisherigen Heizung, eine PV-Anlage auf dem Dach, ein Elektroauto und dann den gesamten Kleiderschrank neu und alle Lebensmittel neu ausrichten und. Und man wird ja auch irgendwo beginnen und die Prioritäten setzen. Und das ist bei Unternehmen natürlich nicht anders.
In der Vergangenheit war es ja so, dass schon auch die Konsumenten draußen so ein bisschen durch diese ganze Siegellandschaft teilweise hinters Licht geführt wurden. Keiner wusste so richtig, was steckt denn hinter dem Siegel? Ist das Siegel auch wirklich valide? Jetzt sind viele Siegel verschwunden, weil die gar nicht mehr haltbar sind. Sodass ja eigentlich das Ende vom Lied ist, dass der Konsument da draußen gar nicht mehr die scheinbare Transparenz hat, die es vorher gab, weil er gar nicht mehr weiß, wofür steht denn das Produkt.
Ja, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, bekanntesten Siegel ist das Bio oder auch das Fairtrade Siegel im Lebensmittelmarkt. Die bleiben ja bestehen und die sind bekannt und da ist durchaus auch ein Vertrauen vorhanden. Natürlich gibt es hier oder da mal einen Missbrauch, aber illegale Aktivitäten, das gibt's überall bei allem. Das gibt's auch was, ich weiß nicht, Lebensmittelsicherheit oder Gesundheit oder sonst Sachen anbelangt. Und dafür haben wir ein Rechtssystem, das versucht, das aufzudecken und zu verfolgen. Also, ich würde sagen, es gibt schon eine ganze Reihe von Labeln, die sehr hilfreich sind und in die Vertrauen existiert und die auch ihre Wirkung haben. Die Frage ist ja eher in den Bereichen, wo es solche Labels noch nicht gibt, die so etabliert sind wie im Lebensmittelmarkt. Also es gibt viel mehr Unklarheiten beispielsweise im Textilmarkt oder ein Label für ein nachhaltiges Auto gibt es nicht. Ja, also man denkt einfach, ja, Elektroauto, das sei dann nachhaltig und so weiter. Also da gibt es einfach Märkte, wo die Transparenz nicht gleichermaßen da ist, vielleicht auch schwieriger ist und entsprechende Labels auch nicht existieren. Dort, glaube ich, haben wir schon ein Problem. Ansonsten ist es natürlich gut, wenn Labels verschwinden, die problematisch waren. Das wollen wir. Wir wollen ja, dass es dieses Greenwashing oder, ja, manchmal ist es ja einfach, sagen wir mal, ambivalent, ja, ein entsprechendes Label. Es ist irreführend und ist dann so ein ganz kleines Greenwashing. Nicht vollkommen falsch, aber halt leicht irreführend und nicht ganz präzise. Aber das ist ja genau das, was wir wollen, dass diese Sachen verschwinden. Das finde ich an sich schon eine sehr gute Entwicklung.
Wobei wir uns natürlich damit irgendwie nicht so richtig die Kernkompetenzen aufbauen. Ne? Deutschland könnte ja für was stehen. Deutschland könnte ja grüne Industrien aufbauen, Branchen aufbauen, wo man wirklich weltweit auch, sagen wir mal, einen Wettbewerbsvorteil hätte. Und dann verirren wir uns wieder im Klein-Klein, ja, letztendlich so.
Das ist richtig. Und ich meine, wir haben es mit der Solarindustrie gesehen und das, wir erleben es im Moment mit der Windindustrie, ja, und auch mit den Wärmepumpenindustrie. Aber das ist ja genau dieser Zickzackkurs der Marktrahmenbedingungen. Und das sind die politischen Marktrahmenbedingungen, die zu Irritationen führen. Und das sind dann politische Spiele, die da auch laufen und dann wird reagiert die eine Partei drauf und die andere reagiert anders und, ja, und so weiter. Und das ist halt alles nicht sehr dienlich. Wir können eine wettbewerbsfähige Solarindustrie nach wie vor haben, weil die Produktion zum Beispiel von Modulen ist ja etwas, das ganz, ganz stark automatisiert und roboterisiert werden kann. Und wir haben ja an sich sehr viel Roboterisierungs- und Automatisierungskompetenz in Deutschland. Und man hätte halt auch viel, viel rascher dort in die Skalierung, in eine entsprechende Roboterisierung und so weiter gehen sollen. Und dort war halt das Problem, dass durch die sehr üppige Förderung kein Druck bestand. Und dann ist die Förderung aber zusammengebrochen. Und diese zu radikale Veränderung, das ist eine Schwierigkeit. Es war ja geplant, dass die Förderung runtergeht. Und dann hätte man halt vielleicht die Förderung ein bisschen rascher senken können, aber nicht dermaßen dramatisch. Ja, man hat sie nicht ausgesetzt, aber dramatisch gesenkt. Und damit kommen ja Unternehmen schlecht zu Rang. Unternehmen sind innovativ, die können sich anpassen an veränderte Rahmenbedingungen, aber nicht an radikale Kursänderungen. Das führt einfach nur zur Verunsicherung und dann investiert man eben nicht.
Okay, wir sind schon am Ende. Letzte Frage auch mit der Bitte um kurze Beantwortung. Vielleicht auch wirklich dein Appell an die Politik. Was würdest du sagen, was muss Deutschland jetzt, vor allen Dingen die Politik in Sachen Nachhaltigkeit auf den Weg bringen, um einfach den Standort Deutschland fit für die Zukunft zu machen? Vielleicht nochmal so zusammengefasst.
Ja, auf einer ganz generellen Ebene würde ich sagen, auf der einen Seite brauchen wir eine Deregulierung für Nachhaltigkeit. Ich weiß, das sehen unterschiedliche Leute und unterschiedliche Gruppen anders, aber eine Deregulierung für Nachhaltigkeit und eine Re-Regulierung. Also ich bin nicht der Meinung, wir brauchen insgesamt einfach einen Kahlschritt machen. Das hat gar keinen Wert. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, aber wir haben eben gute Rahmenbedingungen. Das heißt, substanziell reduzieren, sich überlegen, wo sind die Hauptansatzpunkte. Und zwar ganz einfache, und das heißt deregulieren und re-regulieren, um das klar zu vereinfachen. Und unbedingt das eben auch immer mit dem Blick auf, wie reagieren denn Unternehmen und was können Unternehmen wie rasch machen, unter welchen Rahmenbedingungen. Und das erfordert ja auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zwischen Politik und Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die eben da auch gemeinsam dann tatsächlich in die gleiche Richtung ziehen und nicht einfach nur Forderungen gestellt werden und Vorgaben gemacht werden über die Köpfe der jeweils anderen hinweg.
Alles klar, das nehmen wir so mit und hoffen, dass es gehört wird. Stefan Schaltegger, ich sage vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für den zweiten Podcast. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich für das Gespräch und bin gespannt auf die nächsten Podcasts.
Alles klar, danke dir, ciao, ciao.
Danke, ja, tschüss.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.